wo manchmal muss man so ein bisschen hinter Kulissen euch oder andere blicken, um Gott die Ehre geben. Und das Thema der Predigt, Kampf, um darum zu vertrauen, das ist eigentlich entstanden ein bisschen früher. Und es passt genau in die Serie, die der Andreas hatte, die letzte Zeit. Und meine Predigt von heute ist aber verschoben worden, vom 15. November auf heute. Und für mich manchmal ist wirklich eindrücklich, wie Gott hinter den Kulissen einfach plant und das Thema einfach gerade wieder passt. Ihr seht noch nichts im Moment. Warte noch schnell. Also das Thema ist von der Predigt, kämpft darum, können zu vertrauen. Dass du... Ja, es ist ein Kampf. Es ist, wie wir von der Isabel gehört haben, ist es manchmal wirklich nicht einfach, im Vertrauen zu bleiben zu Gott. Und der Paulus hat geschrieben am Timotheus, kämpft den guten Kampf vom Glauben. Kämpft darum, im Glauben zu bleiben. Kämpft darum, können zu vertrauen. Ich habe gedacht, so, es ist ja ein bisschen eine Männersache, oder? Kämpfen. Also Männer sind so richtige Kämpfer. Und es gibt zwar andere, die sagen, Männer haben auch Schwächen, aber eigentlich, wenn du ein Mann bist, weisst du, das ist einfach ein Ansichtssache. Also zum Beispiel Männer, oder, die können extrem lange warten, bis sie zum Arzt müssen. Also Frauen, die verheiratet sind, kennen ihr das ein bisschen? Oder? Dass Männer, die müssen eigentlich erst zum Arzt, wenn sie so wirklich langsam so ein bisschen halb tot sind. Weiss nicht, das ist vielleicht ein kleines Klischee, aber du weißt, auf was es raus will. Es ist, beim Vertrauen geht es aber noch ein bisschen um etwas anderes, oder? Das können abgeben, das ist ja manchmal auch ein Kampf. Können vertrauen und etwas können abzugeben und es nicht selber machen, nicht selber im Griff zu haben. Ich denke, es ist ein kleines Männerthema, das ich hier habe, aber Frauen lassen sich auch genauso ansprechen. Glauben meint Vertrauen. Das sind meine Punkte, die ich euch hier weitergeben möchte. Glauben meint Vertrauen. Dann werde ich euch etwas sagen über das Misstrauen, über mein eigenes Misstrauen, das ich gemerkt habe, wo ich Mühe habe damit. Über einen Gerüstbau, Gerüstbauen auf einem Fels oben. Und ich werde das noch ein bisschen ganz praktisch werden im Alltag, was sind denn so Kampfgebiete, wo wir ums Vertrauen kämpfen. Glaube meint Vertrauen. Das heisst, eigentlich in der Bibel, wenn du das Wort nimmst, das mit Vertrauen, für Vertrauen gebraucht hat, wird im Neuen Testament, der Aspekt vom Vertrauen ist so stark dort drin, dass man eigentlich die Bibelstellen, wo Glauben steht, auch mit Vertrauen übersetzen. Und der Paulus schreibt auch im Kolosser im Brief einen Satz, einen Vers: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Ist ein bisschen kompliziert erklärt oder geschrieben jetzt, aber es kommt in dieser Übersetzung super raus, wie er es meint. Nämlich, wenn ich euch würde fragen, die Jesus angenommen haben in ihrem Leben, glaubst du, bist du gläubig? Dann würdet ihr sicher gleich sagen, ja sicher, mit ziemlicher Sicherheit, ich glaube. Aber was er hier meint, ist der Aspekt zusätzlich vom Vertrauen noch. So wie du Jesus angenommen hast, dass du dein Leben ihm gegeben hast, im Vertrauen darauf, dass er dich rettet, so sollst du jetzt leben. Er meint, so wandelt in ihm, also so lebt jetzt auch weiter, genau so, wie der Jesus angenommen hat, in dem Vertrauen innen, lebt weiter. Und dann merkst du, der Glauben, oder, das ist mal eben ein Punkt, wo wir uns für Jesus entschieden haben, aber das mit dem Vertrauen, wenn ich es noch mit dem Aspekt bringe, dann wird es sehr alltäglich, der Glauben. Vertrauen heisst auch loslassen, etwas können abzugeben, etwas nicht mehr ganz so müssen im Griff zu haben, sondern dass jemand anders das für mich macht. Und das ist jetzt halt wieder ein kleines Männer-Ding. Ich habe hier eine Nessus-Brücke. Frauen können sich sicher auch merken, aber das Wort, das im Neuen Testament steht, im Griechischen für Vertrauen, das heisst Pistis. Und wenn du so nächstes Mal beim Pissoir stehst, oder? Und dann so kannst du loslassen und es dir wohlen, kannst du daran denken. Loslassen, Vertrauen ist auch loslassen, oder? Und loslassen, das wohlen. Gut, du hast verstanden, was ich meine. Ich werde dir etwas erzählen über mein Misstrauen, wo ich gemerkt habe, wo ich eben noch irgendeine Ecke habe, wo ich Mühe habe, zu vertrauen. Und das ist so ein bisschen so, es war eine Serie von Sachen, wo mir am Schluss ziemlich Mühe gemacht hat. Das ist so passiert, wo wir hier die Lenzkirche gebaut haben, bin ich angefragt worden, um das IT-Netzwerk hier wieder irgendwie zum Laufen zu bringen, und habe mich dafür bereit erklärt. Und das hat aber dann auch noch ein bisschen weitergehen, oder? Wir haben ja da viel mehr Möglichkeiten und habe gemerkt, hey, eigentlich, das übersteigt meine Fähigkeiten. Das kann ich nicht machen. Ich verstehe etwas von Elektronik, weil es zu meinem Beruf gehört, aber IT, das ist nochmal so ein anderes Thema. Das ist eine andere Welt. Und das habe ich müssen dann loslassen. Und dann habe ich mich schon in die Technik auch noch investiert. Mit dem, wo wir, das Programm, wo wir hier Folien präsentieren, die Lieder präsentieren. Und ich habe gemerkt, hey, auch dort, mir fehlt Zeit, um wirklich das zu machen, was ich denke, wäre nötig, um das auf einen Stand zu bringen, der mir gefällt, wo ich Freude habe, mit den anderen auch zusammen. Und ich habe es schon wieder loslassen und sagen, nein, ich muss andere machen. Dann habe ich ein paar Jahre in einer tollen Kleingruppe mit Männern verbracht und habe dort wirklich sehr profitiert. Und ist auch gesagt worden, hey, du könntest ja das auch selber eine Kleingruppe leiten. Und ich habe gedacht, ja genau, das wäre super. Noch mehr und mehr Männer, die sich treffen in einer Kleingruppe, die könnten sich austauschen und so profitieren, wenn ich profitiert habe in dieser Kleingruppe. Und ich habe das probiert auf die Beine zu stellen und irgendwann hat es dann geklappt. Und ich habe mich mit ein paar Männern können treffen zu einer Kleingruppe und ich habe gemerkt, das stresst mich extrem. Da irgendwie da oben moderieren, das ist mir einfach gar nicht gelegen. Ich habe gemerkt, hey, irgendwie, es hätte noch daran liegen, dass ich mich zu fest gut vorbereite, mich zu fest stressen mit dem. Aber es war es nicht gewesen. Es ist wirklich da oben, hat mich zu moderieren, von dem oben hat mich so gebraucht. Ich habe gesagt, ich kann das nicht machen, das ist nicht mein Ding. Und ich merkte wahrscheinlich, oder habe ich es nicht so gern, wenn man mir noch reinredet. Ich habe lieber, wenn ich jetzt noch so eine Predigt machen kann und ihr seid schön ruhig. Vielleicht liegt es an dem auch noch ein bisschen. Nein, es ist mir wirklich nicht gelegen und es hat mich recht gefrustet, weil ich habe doch einfach die Männer enttäuscht. Ich habe müssen sagen, hey, ich muss wieder aufhören, es geht nicht. Und das habe ich sehr schade gefunden. Ich habe dann gehört, ja, in der Band haben sie Mühe, also dort hat es einfach solche, die müssen aufhören. Ich kann zwar kein Instrument spielen, das jetzt da wichtig wäre für eine Band, wo ich es genug gut könnte. Aber ich könnte singen. Und ich auch schon helfen singen. Und ich habe haben ein paar gesagt, hey, da könntest du noch mal, probier es doch und so. Und ich habe es probiert, konnte singen in einer Band ein paar Mal. Und da habe ich aber gemerkt, ich treffe zwar Töne, das geht, aber mein Taktgefühl ist irgendwie völlig schief. Also bis ich schon überhaupt gemerkt habe, von was die reden, habe ich gemerkt, hey, das stresst die Band so extrem. Und mich stresst es dann auch. Ich habe gemerkt, das geht nicht. Ich muss wieder aufhören. Weil das hat keinen Wert, so etwas durchzuzwängen. Und ich habe es eigentlich relativ locker genommen. Ich dachte, ja, das ist halt nicht gegangen. Und ich habe einfach gemerkt, in dem Sinne, was da passiert ist, habe ich es probiert locker zu nehmen und habe gemerkt, hey, aber irgendwo hat es mich sehr gestört. Es hat mich wirklich abgezogen. Ich habe wirklich eine Krise bekommen. Einfach die Serie von Sachen. Und ich habe Jesus gesagt, Jesus, was machst du da mit mir? Überall, wo ich mich für dich einsetzen will, geht es irgendwie nicht. Es klappt nicht. Soll das? Und ich war so am Krisenschieben und zu einem guten Freund habe ich dann gesagt, machen denken über das, hey, weisst, wenigstens kann Jesus mir jetzt nicht mehr vorwerfen, dass ich meine Talente vergraben habe. Ich habe es wenigstens probiert. Und als ich das gesagt habe, ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass das mein Problem ist. Genau dort habe ich Jesus irgendwie misstraut und habe etwas probiert, wie selber zu machen und dort rumzumurksen. Kennt ihr das Gleichnis von diesen Dienern, die von ihrem reichen Chef Geld bekommen? Also Talent heisst das, oder dort musst du es mit Zentner übersetzt. Das ist einfach der riesige Betrag. Heute würde man sagen, eine Kiste. Also eine Million oder so. Kommen die über. Dem einen gibt er 5 Kisten, 5 Millionen, dem anderen gibt er 2 und dem einen gibt er 1. Und wenn er zurückkommt aus dem Ausland, hat der mit 5 das Doppelte daraus gemacht, der mit 2 das Doppelte daraus gemacht und der eine, der hat es vergraben. Und ich habe gemerkt, ich habe immer Probleme gehabt mit dem Gleichnis und das hat mich immer gestört. Und ich habe gemerkt, genau der Satz da, wo Jesus zu dem einen sagt, der sein Zeug vergraben hat. Zuletzt kam der mit dem einen Zentner und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Wirklich. Ist Jesus ein harter Mann? Ich würde sagen, nein. Überhaupt nicht. Aber in meinem Herz hat es irgendwo eine Ecke gegeben, wo gemeint hat, hey, Jesus ist ein harter Mann, da musst du etwas erkämpfen, da musst du irgendwie schauen, wie du da drum herum kommst und deine Sache machst, damit er mit dir zufrieden ist. Und dann sagt er, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Völlig schief zu dem, wie Jesus eigentlich wirklich ist. Und Jesus hat mir das gezeigt, hey, du hast da irgendwo eine Ecke in deinem Herz, wo völlig nicht das glaubt, wo ich eigentlich bin. Und das hat mir geholfen, wo es hart war, zu merken, hey, da habe ich Misstrauen in meinem Herz. Das muss ich probieren, überwinden. Und das Schöne ist schon mal, dass ich es gemerkt habe und dass es offenbar worden ist. Und was mir dann auch noch geholfen hat, das ist jetzt mehr so ein bisschen so etwas Tolles, was ich noch gerade letzte herausgefunden habe, über das Gleichnis. Wie das zu verstehen ist überhaupt, das Gleichnis. Und ich werde das jetzt einfach so als Randnotiz noch weitergeben, weil ich es sehr wertvoll habe gefunden. Das, was Jesus hier verteilt an Geld, also der Reichmarsch, als Jesus zu verstehen, an seinen Diener, habe ich immer auch gedacht, ja, Talent, was du alles kannst und so weiter. Aber was eigentlich da damit gemeint ist, machst du dich besinnen noch an eine andere Situation, wo Jesus bei einem reichen Pharisäer, bei einem reichen Mann zu Besuch ist und dann kommt eine Frau rein, brüllt, geht zu ihm hin und wäscht seine Füße mit ihren Tränen. Die Situation. Und der Reichmann sagt, hey, das geht doch nicht, das ist eine Prostituierte und die kommt hier in mein Haus rein und die kommt zu dem Jesus. Was hat der mit dieser Frau zu tun? Und Jesus sagt zu ihm, die liebt mich viel, die liebt mich so sehr, weil ihr so viel vergeben worden ist. Weißt du, was Jesus austeilt? Was Jesus austeilt, ist Vergebung. Das Gleichnis meint, der so viel Vergebung bekommen hat, 5-mal, der liebt nachher so viel. Der 2-mal bekommen hat, der liebt nachher so viel. Aber der meint, ihm müsse wenig vergeben werden, der hat meistens ein Problem. Und denkt, Jesus ist ein harter Mann. Das habe ich extrem toll gefunden, zu merken, hey, das passt genau zu Jesus, wie er ist. Er vergibt viel. Und schäm dich nicht, und dir muss viel vergeben werden, weil dir wird viel vergeben und dann liebst du auch viel. So ist Jesus. So, jetzt. Ich habe dort eine Krise gehabt und ein bisschen Mühe mit dem, dass ich zu Jesus gesagt habe, vor 4 Jahren etwa, habe ich wie eine Veränderung erlebt im Glauben und gemerkt, Gott ist nur gut. Und seitdem ist mir einfach 4 Jahre mit Gott in der Beziehung nur gut gegangen, was vorher auf und ab, eine Woche so, einen Monat so und dieser Weg war. Und ich habe gefunden, ich will nicht mehr auf das drücken, Jesus, was soll das? Ich will nicht immer auf und ab wieder. Das schießt mich an, das gurkt mich an. Und kommt dann auch der Satz kommt dir vielleicht auch bekannt vor, wo man manchmal gehört, ja, Jesus ist nicht von dir weggelaufen, aber du bist halt von ihm weggelaufen. Und ich habe aus der Erfahrung der letzten 4 Jahre gewusst, nein, ich vergiss es. Den Satz übrigens kannst du streichen. Es geht nicht. Du kannst nicht von Jesus weglaufen. Ist nicht möglich. Jesus ist immer da. Und das Bild, das ihr mir gemacht habt, darum hat es da so einen felsigen Untergrund bei diesen Folien. Jesus ist der Fels. Aber Jesus ist nicht der Fels, wo so eine Bergspitze ist. Wo du auf dem Bergspitze stehst und wenn du so einen Schritt da jetzt, wenn ich auf der Bühne mache, gehst du runter. Sondern du bist wie in ein Land gepflanzt worden mit Jesus. Du kannst Norden, Süden, Osten, Westen, kannst du säckeln, du kommst nicht an ein Ende. Du kannst hingehen, wo du willst, Jesus ist da. Der Fels heisst, das verhebt einfach total. Aber du kannst hin, wo du willst, du stehst auf dem Fels. Du musst dich nur umdrehen und Jesus ist da. Wegrennen ist zwecklos, habe ich ein bisschen plakativ hier zugeschrieben. Also fortsäckeln ist zwecklos. Schau mal, was die Bibel sagt. Psalm 139,5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du doch da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Egal was hier sächlich, Jesus ist schon dort. Und in dieser Krise drin, habe ich mir gedacht, aber Jesus, warum fühle ich mich denn so verloren? Warum fühle ich mich denn überhaupt nicht auf einem Fels? Alles schwankt und wankt und tut und macht. Vielleicht noch schnell zurück, das sehe ich im Livestream nicht mehr. Warum ist das so? Was soll das? Wenn es doch ein Fels ist, wo du nie hinsäckeln kannst und du nicht dort bist. Und dann habe ich wie ein Bild bekommen über das, was wir mit dem Misstrauen anstellen. Ein Bild von so einem Gerüst, so ein eindrückliches, irgendwie Afrikaner sind da drauf. Die können noch ein anderes Gerüst bauen, denkt es mir. Ich habe noch nie so ein Gerüst gesehen. Aber wenn du zu hoch baust, oder, ist klar, wenn ein Sturm kommt, irgendwie fängt es an von schwanken und wanken. Wir sind Gerüstbauer mit dem Misstrauen. Und da so ein Gerüst als Erinnerung, ein fahrbares. Wenn mit meinem Misstrauen habe ich wie ein Gerüst aufbauen und etwas mir anfangen selber wursteln. Und wenn ich dort, ich glaube nicht, dass wir so gute Gerüstbauer sind, nicht so wie die wirklich hier an den Häusern rumbauen und so, im geistlichen Sinn, dort irgendeines fängt es an von schwanken und wanken. Wenn da ein Wind kommt, ein Sturm, wenn es ungemütlich wird, dann fühlen wir uns ziemlich schnell ohne sicheren Boden unter den Füßen. Und manchmal ist es auch irgendwie so Gerüst, wo wir mitbekommen haben, das sind die ganz fiesen Gerüste, wo wir vielleicht geerbt haben von den Familien und so, wo wir denken, das haben wir einfach mit der Muttermilch schon aufgesogen. Und die sind auch irgendwie ein bisschen fester, weil die haben so ein paar Generationen überdauert, die merken wir manchmal gar nicht. Und ich denke, da kann dir auch der Heilige Geist auch die Augen auftun dafür, was für Gerüst dass es hier in deinem Leben hat. Wer misstraut, der baut. Wir fangen an von Gerüst bauen auf dem Felsen oben. Manchmal ist es so, dass wir vielleicht auch einfach wollen besser sein als der andere und wer kann höher bauen und sagen, wer hat die schönere Aussicht. Und ich denke, Gerüste sind so Lebenskonzepte, Denkweisen, die wir haben, die irgendwie in unserem Herz eingebrannt sind, die immer wieder in die gleiche Schiene reinläuft, die für uns gewöhnt sind und so weiter, aber nicht stimmen mit dem, was eigentlich die Bibel sagt oder wie Jesus ist. Was ist denn, wenn so ein Gerüst gewackelt und es ungemütlich wird. Dann steht unten der Vater im Himmel mit ausbreiteten Armen. Und du darfst einfach loslassen. Und das habe ich so erlebt. Einfach loslassen, wenn es wackelt. Einfach das Gerüst loslassen. Oder vom Gerüst absteigen. Und der Vater lässt dich nie fallen. Nie. Er lässt nicht zu, dass du runterfällst und irgendwo auf dem Felsen dir weh machst. Er lässt dich nie fallen. Garantiert. Das Problem ist nicht, dass er nicht dort warten würde und uns auffallen. Das ist garantiert. Das Problem ist vielmehr, dass wir komplett in dem Gerüst hängen, uns verkrampfen und sagen, ich will aber nicht loslassen. Ich habe Angst. Aber wenn du loslässt und darum kämpf darum, können zu vertrauen und loszulassen, und der Vater wird dich auffangen. Ganz sicher. Und es ist auch nicht Umstände. Manchmal denken wir, ja, die Umstände haben mich zum Misstrauen geführt. Ich habe es viel mehr so erlebt, dass die Umstände, in die ich reingekommen bin, viel mehr offenbart haben, was in meinem Herz noch nicht stimmt. Dass das Misstrauen, das in meinem Herz eigentlich schon war, offenbart worden ist. Probier es von dieser Seite anzuschauen. Es bringt dir, es hilft dir mehr. Jetzt möchte ich noch ein paar Sachen zu Kampfgebieten sagen. Vom Alltag, wo wir drinnen stehen. Und das eine, denke ich, ist Gesellschaft. Das ist etwas, was du siehst. Dein Herz und auch dein Reden. Gesellschaft ist das, was du von aussen mitbekommst. Das Herz ist das, was in dir innen vorgeht. Und das Reden ist das, was rauskommt. Kämpf darum, Vertrauen können heisst, habe eine gute Meinung von Gott. Kämpf darum, eine gute Meinung zu haben von Gott. Und mir tut es ein bisschen weh, wenn ich heute mitbekomme, dass auch prominente Christen sagen, das Virus, das wir damit kämpfen, sei von Gott. Es tut mir weh, weil ich habe eine ganz andere Meinung und ich möchte dir helfen, wenn du so Sachen hörst, um hier auch anders zu denken. Ich habe das Bild vom Hirt, ich möchte Bezug nehmen auf Weihnachten. Mit dem, weil, schau mal, wo tut das am meisten weh, was wir heute in der Gesellschaft erleben. Es tut denen am meisten weh, die am Rand der Gesellschaft stehen. Die Ärmsten von den Armen haben keine Nahrung mehr, können nicht mehr zu ihrem Essen kommen, können nicht mehr zu ihrem Wasser kommen. Das betrifft ja die ganze Welt. In unserem Breitengrad sind es die alleinerziehenden Mütter, die mega Stress haben. Andere, die am Rand der Gesellschaft sind, die Sachen, Angebote zugehen, wo sie noch irgendwie vielleicht Obdachlose etwas bekommen haben und so weiter, die trifft es am härtesten. Wie passt das, frage ich mich, zu der Botschaft von Weihnachten, von dem Gott, der seinen Sohn in die Krippe schickt? Nicht irgendwo zu den Prominenten, irgendwo in den Königssaal, irgendwo in ein Himmelbett, sondern in eine Krippe. Und wo seine Engelchor zuerst zu wem schickt? Zu den Randständigen. Zu denen, die dann zumal verachtet waren in der Gesellschaft, zu den Hirten. Zuerst zu denen. Hey, Jesus würde heute zuerst zu denen gehen, die obdachlos sind, die irgendwo am Rand sind, zu denen, die wirklich im Seich sind. Das, was man in der Welt aussieht, ist nicht die Handschrift von unserem Gott, was hier passiert. Sondern probiere es anders zu sehen. Und zwar glaube ich, dass Gott immer wieder die Hand reinhebt und draufhebt auf Situationen und Stopp sagt und in seiner Gnade Kriege ein Ende setzt, verhindert und Seuchen auch ein Ende setzt und so weiter. Und das tut er aus seiner Gnade raus. Und wenn er das nicht immer wieder würde machen, hätten wir uns schon lange irgendwo, entweder hätten wir selber alle umgebracht als Menschheit, irgendeinen Krieg, wo es genug gegeben hat, oder wären alle an Seuchen auch schon gestorben. Ich denke, dass viel mehr auf die Art ist, dass Gott da gnädig eingreift. Und was ich immer wieder staune, ist, dass man vergessen geht, und das machen wir auch als Christen, dass es einen Teufel gibt, der guselt. Der Name vom Teufel in der Bibel im Neuen Testament ist Diabolos. Das heisst, Durcheinanderbringer, Durcheinanderwerfer. Und wenn du in die Medien schaust und was da alles durcheinandergebracht wird, der eine Experte sagt das, der andere Experte sagt dieses und es stimmt nicht überein. Massnahmen werden jeden Tag geändert und so weiter und eine Sache und ein Durcheinander. Das passt viel mehr zu der Handschrift von einem Diabolos als von unserem Gott, wo wir an Weihnachten feiern. Und weißt du, der Teufel, der spielt gerne Autosalon. Weißt du, im Autosalon stehen, da kann man da die neuen Autos manchmal, und dann haben sie selber verdeckt noch mit den Plachen. Oder, und dann zu dieser Zeit, zur Öffnung, dann ziehen sie die Plachen weg. Und dann siehst du den tollen neuen Karren. Und sagt der Teufel hat den besten Stand dort. Der hat das schönste Auto. Silhouette. Und der verkauft auch schon. Aber wenn du mal gehst und die Plachen wegnimmst, hat es Grabstein drunter. Der verkauft dir Friedhof. Das ist so, wie der Teufel arbeitet. Er tut gerne Verstecken spielen und jemand anderes vorschieben für die Verantwortung und sagt, schaut mal, was Gott macht. Dabei ist er selber, der guselt. Gut, ich hoffe, das hilft dir, ein bisschen auch mehr zu vertrauen, auch wenn du so Sachen gehörst in die Gesellschaft. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die möchte ich kurz noch ansprechen, um dir zu helfen. Und Andreas hat letztes Mal gesagt, leset die Bibel, um den Schatz zu beachern, den wir hier bekommen haben. Und ich möchte hier noch meinen Senf dazugeben, um dir zu helfen. Auch, es gibt auch schwierige Stellen in der Bibel, die wir nicht verstehen, wo du auch nicht wirst verstehen, wenn du durchliest. Und da sagt aber der Johannes, und das ist die Botschaft, die er zusammengefasst hat, die er Jesus erlebt hat. Im 1. Johannesbrief schreibt er da als Zusammenfassung ganz am Anfang. Was haben wir überhaupt zusammengefasst mitbekommen von dem Jesus, wo wir mit ihm unterwegs waren, sagt er. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Das sagt Johannes zusammengefasst über alles. Jesus konnte sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Es gibt nicht noch einen anderen Gott, der anders ist als Jesus. Und wenn du in der Bibel lesest und schwierige Sachen lesest, schau die ganze Bibel von diesen klaren, deutlichen, eindeutigen Stellen an. Die darfst du fett markieren und im Gedächtnis behalten und die nie mehr streichen. Die sind ganz klar. Und da gibt es Sachen, die wir nicht so genau verstehen. Aber die haben wir einfach noch nicht so genau verstanden. Wegen dem ist Gott nicht anders. Schau, im Alten Testament haben sie die Stiftshütte gehabt und hinter der Stiftshütte die Bundeslade, wo hier ein Bild ist. Und das war hinter einem Vorhang gewesen. Und im Tempel war auch noch hinter einem Vorhang gewesen. Das ganze Heiligtum, verdeckt. Und wo Jesus am Kreuz gestorben ist, der Vorhang stretch mit durch, abeinander aufgegangen. Und das ist ein Bild, auch für das Alte und das Neue Testament. Die Offenbarung, wie Gott ist, ist einfach im Alten Testament noch hinter einem Vorhang. Und im Neuen Testament ist es offenbart, wie Gott ist. Viel deutlicher. Und ich möchte noch ein Beispiel sagen, wenn du zum Beispiel in deinem Garten rumlaufst, wenn du einen hast, kann man das bei mir gut vorstellen, stockdunkel, denkst du, ich gehe schnell zum Schöpfli hinterher, ich muss ja keine Taschenlampe haben, ich kenne ja den Weg, dann schläfst du mitten drin den Kopf an. Boom. Denkst du, was soll jetzt da? Nimm die Taschenlampe vor, haben wir ja alle im Handy im Hosensack, schauen, was da ist. Oh, Ast runtergekommen. Und dann leuchtest du da an, oder? Aber wenn, und du probierst ja dort, von dort her, wo der Kegel, der hell ist, von der Taschenlampe, schaust du ja zuerst, hey, was ist da? Dort schaust du hin. Und wenn wir aber das Umgekehrte machen, wenn wir probieren, das Alte Testament zu nehmen und das Neue Testament zu verstehen damit, oder irgendetwas anderes machen, als vom Neuen Testament das Alte zu verstehen, dann ist es wie wenn wir würden Taschenlampen draufrichten, auf dort, wo wir den Kopf angeschlagen haben, und irgendwo in die Finsternis raus schauen und überlegen, was könnte es echt sein, was ich jetzt hier anleuchte. Also du musst zuerst dort her schauen, was hell ist. Dort, wo es klar ist. Und von dort her siehst du, wahrscheinlich, das ist ein Baum. Dann wird es dir klar. Gut. Das überkumpen wir. Kämpf um dein Herz. Ich habe es sehr mutig gefunden, vom Bundesamt für Gesundheit so eine Folie zu machen, wo oder so ein Plakat, wo steht, wie schützen wir uns seelisch. Und da ist mir das Symbol aufgefallen mit dem durchgestrichenen Handy. Und ich möchte das ans Herz legen. Ich finde es wirklich sehr wichtig. Kämpf um dein Herz. Bis dosiert mit News. Allgemein. Besonders heute. Wenn ich unterwegs bin zum Arbeiten mit dem Auto, dann lasse ich eigentlich immer Predigten oder irgendwie Worship-Musik oder so. Ich habe aufgehört, News zu hören. Warum? Es hat mich fest gestresst. Und ich habe dann das eine Zeit lang gemacht und irgendwann gedacht, hey, aber ich will auch Bescheid wissen in der Kaffeepause. Die erzählen mir immer, was ich wissen sollte. Und ich habe keine Ahnung. Dann habe ich wieder die News eingeschaltet und gehört. Und dann habe ich gemerkt, mein Glauben, den ich hatte, irgendwie für die Situationen zu beten, für meine Verwandtschaft zu beten, für die Gemeinde zu beten, für die Regierung zu beten, mein Glauben dafür, dass das irgendwie gut kommt, ist von null kommt plötzlich wieder fort gewesen. Und ich habe gemerkt, das liegt daran, dass ich die Nachrichten lasse. Weißt du, der Job der Nachrichten ist ja, schwierige Sachen zu konzentrieren und dir zu präsentieren. Weil das ist wieder Effekt, wenn du irgendwo auf der Autobahn fährst und es Stau gibt, aber der Grund für den Stau ist auf dieser Spur, weil es einen Unfall gegeben hat. Oder? Das ist einfach, dort schauen wir her, dort, wo es schwierig ist. Und die News, Nachrichten, die wollen ja Geld verdienen. Also nutzen sie den Effekt. Und das, was du in den Nachrichten hörst, ist ein Konzentrat von schwierigen Botschaften, wo unsere Seele Mühe hat zum Verarbeiten. Und das ist einfach aus der Psychologie bekannt, wenn dir einer eine Kritik gibt, dann braucht es 4 ernst gemeinte Komplimente, um das zu verdauen. Und das ist hier, gehe ich davon aus, ähnlich. Also, schau, wenn du unbedingt musst, die Hauptausgabe von der Tagesschau gesehen haben, schau, dass die halbe Stunde oder 20 Minuten, was es ist, nachher irgendwie kannst ein Gegengewicht setzen. Schau, dass du Zeugnis hören kannst. Es gibt super Sachen auf YouTube, LiveNet, es gibt Erlebt, es gibt andere Möglichkeiten. Wir haben heute so viele Möglichkeiten. Und dort Predigten hören, Zeugnisse hören von anderen und so weiter. Hey, du musst dort das Gegengewicht setzen, sonst geht es dir wie mir. Und irgendwann kannst du nicht mehr glauben. Dann sieht die Welt so schwarz aus. Und wenn du diese Sachen gelesen hast, dann denkst du, nein, stimmt nicht. Gott ist da, Gott ist am Wirken, Gott arbeitet. Kämpf darum, können zu vertrauen. Da gibt es eine ganze Predigt von Andreas, die sehr hörenswert ist, wie du dein Herz kannst bewahren, wo in der Sprüche steht, dass dort das Quellen vom Leben entspringt. Und da möchte ich dir noch einen Tipp geben, beim Bibellesen. Wenn du es nicht schaffst, also jetzt haben wir ja die Weihnacht, aber vielleicht hast du auch einen sehr strengen Job, wenn du es nicht schaffst, viel Bibel zu lesen, nimm einfach einen Vers oder einen Satz und nimm den Tag mit, und anstatt dass du auf dem WC das Handy und Spiele machst, überlegst du nochmal den Satz und tust den immer wiederholen. Und das ist Meditieren eigentlich. Und der senkt sich dann in dein Herz. Der Satz, das lenkt. Zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Psalm 23, 1. Nur da, aber in den Tag mitnehmen, und wenn du irgendwo Zeit hast, holst du wieder vor, sagst du, nein, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts, mir geht es gut. Er wird für mich sorgen. Das bringt er sehr, sehr viel. Aber es ist ein Kampf, das zu machen. Dann darfst du feiern und vertrauensvoll reden. Und ich empfehle dir, das dürfen wir machen. Wir dürfen daheim, jetzt können wir hier in der Kirche ja nicht mehr, und wer weiß, wie lange nicht mehr, oben mal nehmen. Du darfst daheim mit deiner Familie, du darfst auch allein oben mal nehmen. Und wenn du das machst, dann verkündigst du damit den Tod von Jesus, dass er für dich alles erledigt hat. Du kannst auf ihn vertrauen. Und weißt du, das Krasse am Abendmahl ist, dass es nicht nur in deine Ohren geht, sondern es geht in deinen ganzen Körper. Es tut wie deinem ganzen Körper verkünden, was Jesus für dich gemacht hat. Das ist sehr kraftvoll am Abendmahl. Erste Gemeinde hat das auch gemacht, Apostelgeschichte, haben sie sich getroffen und das Abendmahl gefeiert miteinander. Trafen sich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und dann schau, was aus dem Mund kommt. Hast du gewusst, dass das sehr wichtig ist, was aus deinem Mund rauskommt? Ich bin mir dem auch gar nicht so bewusst gewesen, aber das ist die Glaube, die sich ausdrückt. Wenn wir misstrauisch reden oder nicht so reden, wie wir eigentlich würden im Herzen glauben, dass Gott gut mit mir ist, aber ganz anders reden. Das ist wie Samen säen. Und dann, wenn die Samen gewachsen sind, davon wieder essen. Die Pflanze, das sagt er in den Sprüchen. Von der Frucht seines Mundes nährt sich der Leib des Mannes. Schon wieder Mann, hast du ja gesagt, es ist eine Mannenpredigt. Und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Das heisst, wir säen mit dem Mund und ob da Giftpflänzchen aufwachsen und wir nachher ein Gift essen oder ob wir schöne, tolle Früchte ernten können von dem, was wir sagen, das ist in der Gewalt unserer Zunge. Kämpf darum, auch vertrauensvoll zu reden. Das, was du glaubst eigentlich in deinem Herz, dass du das auch ausdrückst, dass du so redest.